Schön hier in eurer Mitte zu sein. Ich bin das erste Mal hier. Von daher möchte ich mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Erhard Senz, gebürtig in Solingen, dort auch aufgewachsen. Nach einer kaufmännischen Lehre bin ich dann auf Marienhöhe zum Aufbaugymnasium gegangen. Dann, das war Anfang des 12. Schuljahres, bekam ich dann so, Anfang des 12. Schuljahres, langsam Herz, Anfang des 11. Schuljahres, die Zeit vergeht, bekam ich Herzrhythmusprobleme, die immer stärker wurden. Und dann stellte sich das irgendwann heraus, dass sie unheilbar waren. Und dann, ich werde es nie vergessen, am 6. bzw. 8. Juli 1979 habe ich dann den Grund meiner Herzrhythmusstörungen geheiratet. Mit anderen Worten, organisch ist mein Herz völlig in Ordnung. Ja? Aber wenn diese Frau kam, ja, so, dann ging das Herz schon bum, budi, bum und so. Ja? Sie kann leider heute nicht da sein, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, danach habe ich das Predigerseminar besucht, habe dann dienen dürfen in Mannheim, im Bezirk, also Bezirk Mannheim, Bezirk Konstanz. Wo war ich denn dann noch überall? Bezirk Reutlingen, Tübingen, Ansbach, Weiden und bin jetzt seit rund 7 Jahren Altenheimseelsorger im Haus Wittelsbach. Eine Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne mache, denn dort sind viele ältere Geschwister, von denen ich lernen kann, so möchte ich alt werden oder so möchte ich nicht alt werden. Ich verweise nochmal auf das Bibelgespräch von vorhin. Es ist sehr gut, von älteren Geschwistern zu lernen. In der heutigen Predigt möchte ich gerne ein sehr schwieriges Thema nehmen, denn handelt sich um die Geschichte vom liebenden Vater, eine Geschichte, die ihr alle kennt, kreuz und quer, rauf und runter. Und es ist immer schwierig, über einen sehr bekannten Text zu sprechen. Das ist ein Bibeltext, den finden wir in Lukas 15. Und ich möchte euch bitten, ihn aufzuschlagen, auch wenn ihr diese Geschichte von Jesus alle kennt. Vorher noch ein paar Bemerkungen. Da ihr sie alle kennt, werde ich sie nicht als erstes ganz vorlesen, sondern einfach stückchenweise. Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom liebenden Vater ab Vers 11. Damit, mit diesem Namen, dem ich dieser Geschichte gegeben habe, verrate ich euch auch bereits den Inhalt dieser Predigt. Wir wollen die Predigt halten. Ich möchte euch Fragen stellen, eigentlich immer wieder nur eine Frage. Ich möchte einen Abschnitt lesen und dann möchte ich euch fragen, was erfahren wir hier über den Vater? Denn die Deutung dieser Geschichte, dieses Gleichnisses, ist ja klar und deutlich. Der Vater steht für Gott. Die beiden Söhne stehen für zwei Klassen von Menschen. Es gibt noch mehr Klassen. Mindestens zwei weitere Klassen. Die werden hier nicht erwähnt, aber es liegt auf der Hand und wir werden sie auch im Laufe der Predigt ganz kurz erwähnen. Zum Hintergrund, wie ich darauf komme, zu dieser Predigt. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus mehrere Aufgaben hatte, als er auf dieser Erde lebte. Eine Aufgabe war natürlich, uns Menschen zu erlösen. Eine andere wesentliche Aufgabe war aber, dass er Gott sein Wesen wieder richtig dargestellt hat. Und ich denke, ich bin der Überzeugung, dass er das gerade in dieser Geschichte in einer wunderbaren Art und Weise gemacht hat. Und so wollen wir heute in der Predigt diese Geschichte abschnittsweise lesen. Ihr kennt sie ja alle, aber nochmal so zur Erinnerung. Und ich werde dann immer wieder fragen, was erfahren wir aus diesen Versen über Gott? Also die Frage kennt ihr schon, wenn wir jetzt lesen. Und ich werde diese Frage immer wieder überholen. Die Söhne, die werde ich nur am Rande etwas näher betrachten, insoweit, wie sie etwas über das Wesen Gottes aussagen. Also, Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Soweit erstmal. Jetzt zum Warmwerden diese Frage: Was erfahren wir in diesen beiden Versen über Gott? Bitte? Freigebig, großzügig. Er lässt uns unseren Willen. Aha, vielen Dank. Er hat eine Menge zu bieten. Ihm gehört es, ne? Also hier heißt erstmal, er teilte, er war da also gerecht, er hat nicht einem alles gegeben. Und nicht erst eine Predigt gehalten, ne? Also, na gut, das ist meine Aufgabe. Ja. Noch eine, ja, nein, hier noch nicht. Gut, lesen wir die nächsten Verse. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Soweit. Was erfahren wir in diesem Abschnitt über den Vater? Was erfahren wir hier über Gott? Ja? Er lebt bedingungslose Liebe.
Er war nicht nachtragend zu seinem Sohn.
Erbarmt sich, sieht die Not. Er hat schon auf ihn gewartet. Kleinen Moment, an dieser Stelle möchte ich noch ein bisschen hinzufügen. Im Deutschen kommt es leider nicht im Ausdruck, aber im Griechischen wird durch die Form deutlich, dass das kein zufälliges Sehen war, sondern dass es ein routinemäßiges Sehen war, eine Gewohnheit, die Gott, hier der Vater hatte, letztlich Gott, dort hinten war. Er lässt ihn gehen. Der Sohn hat die Freiheit zu gehen. Der Sohn wusste, dass der Vater verlässlich ist. Okay. Hielt aktiv Ausschau. Ja, Moment, aber da ist ein Unterschied. In den beiden Aussagen ist ein Unterschied. Er ist ihm entgegengegangen oder gelaufen. Diesen Gedanken, kleinen Moment, ich komme gleich zu dir. Diesen Gedanken möchte ich ein klein bisschen noch vertiefen. Hilfe, ihr Frauen. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Also, damals zur Zeit war die traditionelle Kleidung ja ein langes Kleid. Ja, Frauen, wie rennt man mit einem langen Kleid? Also das ist so das Bild, das jetzt hier Jesus malt vor den Zuhörern. Das waren ja alle Juden, die waren ja alle so bekleidet. Und wenn er sagt, der Vater lief, dann sahen die alle, wie der seinen Rock da gerafft hat und wie er dann seinem Sohn entgegenlief. Könnt ihr sowas so bei einem Empfang von Angela Merkel euch vorstellen? Nein, nur mal, ne? Das war ein vornehmer Jude, der Vater. Und das ist das Bild, das Jesus hier malt. So sehr sehnt sich der Vater zu seinem Sohn, so sehr sehnt sich Gott nach uns Menschen. Der Vater hat ihm Zeit gegeben, damit der Sohn etwas lernt. Noch mehr. Steckt noch mehr drin. Ja. Und ist schon mal eine interessante Frage. Wenn das solch ein toller Vater war, warum hat sich der jüngere Sohn von ihm getrennt? So mal eine Spekulationsfrage, will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber so mal. Ne? Ich bin auch der älteste Sohn in meiner Familie gewesen, von daher darf ich das sagen, ja. Manchmal sind ältere Söhne schon so richtige Ekelpakete. Ne? Und die Frage ist, warum ist der Jüngere weggegangen? War das wirklich wegen dem Vater oder war das wegen dem Bruder? Aber vielleicht später. War noch eine Meldung. Okay. Lasst uns beim Vater bleiben. Mich interessiert Gott. Uns interessiert Gott heute in besonderer Weise.
Der Sohn noch ein Sündenbekenntnis ablegen kann, ist in der Vater bereits.
Wo kommt denn der Sohn her? Dreck und Schweine. Na? Leute, wir sprechen jetzt vom jüdischen Kontext. Der Vater sieht den Sohn, rennt auf ihn zu, anderthalb Meter vor ihm macht er eine Vollbremsung und sagt, geh dich erstmal waschen. Er umarmt ihn gleich. Und wie dürfte der gerochen haben, als er von den Schweinen kam? Wie dürfte er ausgesehen haben? Und küsste ihn. Ja, bitte. Er hat ihn wiedererkannt, wie auch immer. Eine Mutter, ein Vater erkennt ihr Kind. Jawohl. Was für eine Sehnsucht, was für eine Liebe. Ganz genau. Und jetzt, um dem Vater noch ein bisschen besser zu verstehen, diese Größe, diese Liebe, möchte ich nochmal auf Vers 16 zurückkommen. Hungersnot. Stellt euch vor, ihr wärt in einer Hungersnot. So richtig heftig. Was würdet ihr mit dem letzten Essen machen? Genießen? Bist du alleine? Okay, du bist alleine. Was ist mit denen, die Familie haben, die Kinder haben? Das Letzte, denke ich, würden wir entweder den Kindern geben oder teilen mit denen, die uns ganz lieb sind. Ja? Also, den. Gut, jetzt vor diesem Hintergrund, vor diesem Wissen, lesen wir nochmal Vers 16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Das heißt, in den Augen der anderen war dieser Sohn weniger wert als ein Schwein. Und Gott, der Vater, lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn, obwohl er stank und wahrscheinlich dreckig war. Eine ganz wesentliche Aussage macht Jesus hier. Egal, wie du bist, egal, was du getan hast, egal, wie die anderen Menschen dich ansehen, und wenn du in den Augen der anderen weniger wert bist als ein Schwein, Gott liebt dich, er wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Er freut sich darüber. Das ist unser Gott. Ja, ihr habt mehr oder weniger alles gesagt, was ich hier aufgeschrieben habe. Vielleicht noch, ja bitte. Richtig, brauchen wir nicht. Ja. Hier genauso wie der Sohn, er erinnerte sich, so ist mein Vater. Wir können zu Gott kommen. Auch hier wieder der Hinweis, er hielt nicht erst eine Gardinenpredigt, ja, sondern umarmte und küsste ihn. Und an dieser Stelle, die Äußerlichkeiten, wie der Sohn kam, interessierten den Vater überhaupt nicht. Kein Thema. In der Theologie sprechen wir hier jetzt von Rechtfertigung aus dem Glauben. Ja, wenn wir zu Gott kommen, rechtfertigt er uns. Es interessiert uns ihn nicht, wie wir sind. Aber wir kommen noch weiter dazu. Es ist spannend, diese Geschichte. Es ist wirklich spannend. Wir lesen weiter. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was erfahren wir hier von dem Vater? Was erfahren wir hier von unserem Gott? Ja, bitte? Danke. Danke.
Der Vater gibt alles für seinen Sohn.
Danke. Gott ist derjenige. Er setzt ihm wieder an Sohnes Statt ein und hier die Kleidung eines vornehmen Juden, der Siegelring, die Schuhe, das sind alles wieder Zeichen, dass der Vater diesen jungen Mann wieder als Sohn einsetzt. Ja?
Also ich zeige ihm damit, du kannst dir deinen Platz beim Vater nicht erarbeiten.
Ja, bitte? Ganz viel Freude dabei, ganz genau. Wir haben einen Gott der Freude. Könnt ihr euch einen jauchzenden Jahwe vorstellen? Also ich bin Adventistenkind, ich hatte meine massiven Probleme dazu, bis ich einen Text gelesen habe. Lasst mich einen kleinen Exkurs machen. Oh, ich und Bibeltexte auswendig, aber ich werd's finden. Zephania 3 müsste das sein. Ja, Zephania 3, Vers 17. Das war so für mich so ein Eye-Opener, so ein Augenöffner-Text. Ja? Zephania 3, Vers 17. Ich bin froh, ich bin glücklich, wenn ihr nicht alle sofort Zephania gefunden habt, sondern auch ein bisschen blättern müsst. Lasst mir diese kleine Freude. Also, Zephania 3, Vers 17, ja? Denn der Herr, und wenn hier Herr steht, dann steht das in großen Buchstaben und ihr, also ich spreche jetzt von Lutherbibel, ja, und ihr wisst, dann steht da das sogenannte Tetragrammaton, das früher fälschlicherweise mit Jehova wiedergegeben wurde, aber Jahwe oder Jahwe oder wie auch immer steht da, also der Name Gottes steht hier. Ne? Wenn also der Herr dein Gott ist, nein. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wow, was für einen Gott haben wir, der jauchzt. Hier also auch, Gott freut sich. Aber hier hat jemand, ich glaube, du warst es, hat gesagt, der Vater hat dem Sohn vergeben. An dieser Stelle möchte ich nochmal nachhaken. Wann hat der Vater dem Sohn vergeben? Also, als der Sohn gegangen ist. Gibt es andere Meinung? Bitte? Wann hat der Vater dem Sohn vergeben? Das ist hier erstmal die Frage. Bitte? Aha. War er bereit oder hat er vergeben? Gut. Ist Vergebung vom Zeigen abhängig? War er nur bereit oder hat er vergeben? Bitte? Ich denke auch, die ganze Geschichte macht deutlich, dass der Vater dem Sohn vergeben hat. Und zwar, als er gegangen ist. Als er das Erbe gefordert hat. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Einige von euch, wahrscheinlich viele von euch, sind Eltern. Stellt euch vor, euer Kind kommt und verlangt euer Erbe. Ich möchte nicht hören, was ihr da eurem Kind erzählt. Das war schon eine Unverschämtheit. Ja, aber der Vater hat dem Kind, dem Sohn vergeben. Er hat das Erbe geteilt. Er hat ihn ziehen lassen. Er hat gewartet. Er lief ihm entgegen, bevor der Sohn irgendetwas sagen konnte. Das sind alles deutliche Anzeichen, dass der Vater dem Sohn vergeben hat. Aber ich merke schon, der ein oder andere windet sich etwas, denn natürlich kommt die Frage jetzt, wann vergibt Gott uns Menschen? Jetzt Klartext. Ich möchte die Frage nochmal ganz präzise stellen. Wann hat Gott uns vergeben? Okay, tut mir leid, Jesus, hier hast du Gott falsch dargestellt. Ja, ich meine, die Geschichte macht klar und deutlich, der Vater hat dem Sohn vergeben, als der Sohn gegangen ist. Das wird im ganzen Verhalten deutlich. Jetzt geht es um Vergebung, jetzt geht es ums Eingemachte. Wann vergibt Gott uns Menschen? Bitte? Ist das so? Hat der Vater dem Sohn erst vergeben, als sich der... Nee, er hat ihm vorher vergeben, also in dieser Geschichte. Bitte? Er hat uns vergeben, als wir noch Feinde waren. Aha. Also, wann hat jetzt Gott uns... Schon schwierig. Es gibt da so ein paar Texte. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir hier das Evangelium richtig verstehen. Und ich möchte euch einladen, mit mir 1. Johannes 2, Vers 2 zu lesen. Es ist ein brutaler Text, ich gebe es ja zu. Aber nicht ich habe ihn geschrieben, sondern der Apostel Johannes. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. Dort heißt es, und er, gemeint ist Jesus Christus, zeigte Johannes der Textzusammenhang klar und deutlich. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Gott hat allen Menschen alles vergeben. Das ist das Evangelium. Kein Widerspruch. Ja, jetzt muss doch Widerspruch kommen. Ja, das ist das Evangelium. Gott hat allen Menschen alles vergeben. So stellt es die Geschichte von Jesus dar. So bezeugt es die Bibel an verschiedenen Stellen deutlich. So, wir haben am Anfang der Predigt gesagt, diese Geschichte, die beiden Söhne stellen zwei Klassen von Menschen dar. Und ich habe gesagt, es gibt mindestens zwei andere Klassen. Ich möchte mich jetzt einer Klasse zuwenden, die in der Geschichte nicht erwähnt wird, um diesen Gedanken deutlich zu machen. Wir haben gesagt, der Vater hat dem Sohn vergeben, als er weggegangen ist. Die Geschichte berichtet, dass der Sohn in sich gegangen ist und zurückgegangen ist. Aber das ist ja nicht zwangsläufig so. Es gibt ja auch Menschen, die sich von Gott trennen. Und lasst mich das jetzt mal ganz brutal formulieren. Bei den Säuen sterben. Dass die nicht zurückkommen. Wir haben gesagt, der Vater hat dem Sohn vergeben, als er gegangen ist. Das heißt, die Vergebung vom Vater war da, egal ob der Sohn zurückkommt oder nicht. Die Frage ist nur, und das ist eine andere Frage, und das ist zu trennen. Was hatte der Sohn von der Vergebung des Vaters, als er Feste gefeiert hat, als er bei den Schweinen war? Was hatte der Sohn davon? Nichts. Die Vergebung war da und der Sohn hatte nichts davon. Gar nichts. Ja? Er musste sie annehmen. Er musste umkehren, sich bekehren. Er müsste sich aufmachen zu Gott. Und in der Begegnung mit Gott. Und dazu gehört eben dann auch das Sündenbekenntnis, wie wir hier gesehen haben. Wie auch der Johannesbriefschreiber hier sagt, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In der Begegnung mit Gott wird die Vergebung dann wirksam. In dem Moment hat der Sohn etwas davon. Sie war schon lange da. Aber erst in der Begegnung mit Gott wurde sie wirklich wirksam für den Sohn. Nicht für Gott, nicht für den Vater, für den Sohn. Und das sind zwei Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Nämlich einmal die Vergebung Gottes, die für alle Menschen aller Zeitalter da ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ja? Johannes 3, Vers 16. Das ist die Welt, alle Menschen liebt Gott. Er hat vergeben. Aber die Vergebung wird erst wirksam, dann, wenn wir zu ihm kommen. Und sie kann erst wirksam werden durch das Opfer Jesu. Aber dann steigen wir schon ein bisschen zu tief ein. Das kann ich jetzt nicht machen. Aber wirksam wird sie erst in der Begegnung mit Gott, wenn wir bekennen und diese Vergebung annehmen. Und in dieser Begegnung mit Gott geschieht dann etwas. Nämlich Gott, hier der Sohn, wir haben am Anfang gesagt, das sind zu viele Gedanken auf einmal bei mir jetzt im Kopf. Also, wenn sich der Mensch aufmacht und Gott sucht, kommt Gott ihm entgegen. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass wir zu Gott kommen. Dass jeder Mensch zu Gott kommt. Und er kommt uns entgegen. Ja? Und in dieser Begegnung, so Gott nimmt den Menschen an, so wie er ist. Mit all seinen dreckigen Kleidern, mit all seinem Geschank, mit seiner ganzen schmutzigen Weste. Hat keine weiße Weste mehr. Aber Gott lässt ihn nicht so. Der Vater hat nicht gesagt, schön, dass du bei mir bist, kannst du weitermachen und so, alles in Ordnung. Sondern der Vater hat ihn wieder eingesetzt mit sauberer Kleidung, Siegelring, Schuhen. Das heißt, in der Begegnung mit Gott beginnt jetzt das, was wir im theologischen Bereich als Heiligung bezeichnen. Wir können so kommen zu Gott, wie wir sind. Gott nimmt uns an, aber er lässt uns nicht so. Er gibt uns neue Kleider. Er möchte unsere Veränderung, unsere Heiligung. Schon spannend, diese Geschichte. Sie geht noch weiter. Und ich darf euch versprechen, es bleibt spannend. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Und der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Was erfahren wir hier von dem Vater? Was erfahren wir hier von Gott? Ja? Danke. Ja, hier. Hast du dich auch gemeldet? Nicht? Okay. Noch wertvoller? Also schon interessant, ne? Der Vater sagt nicht, sondern du willst mit mir sprechen, ja, dann komm mal. Der Vater ist nicht nur dem ersten Sohn entgegengekommen, er geht auch dem zweiten Sohn entgegen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Bitte. Gute Werke werden als Mittel zum Zweck abgelehnt. Man kann sich die Liebe Gottes nicht verdienen. Das ist eine interessante Frage, darauf kommen wir noch, ob er reingeholt hat. Aber er ist auf alle Fälle rausgegangen. Ne? War schon spannend hier. Ne? Also, der Vater ging dem älteren Sohn auch entgegen. Er lässt sich durch die Vorwürfe nicht beirren. Ne? Ist schon interessant. Der ältere Bruder formuliert: Nun aber da dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn, ich habe nichts mit dem zu tun. Und der Vater, mein Sohn, denn dieser dein Bruder, da merken wir hier, dass da wohl so einige Differenzen zwischen denen waren. Ne? Das hören wir so zwischen den Zeilen. Ja? Okay. Könntest du ein bisschen lauter, ich vermute, hinten versteht man dich nicht. Thank you. Ist das nicht armselig, der Sohn die ganze Zeit beim Vater und er musste darben, hatte das Gefühl, ihm gönnen. Und der Vater, was mein ist, ist dein. Entschuldigung, ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten, wenn du dir selbst Einschränkungen auflegst, die ich dir nicht auflege, aber du machst das selber, was kann ich dafür? Es gibt ein Christsein, das ist viel frommer, als Gott es möchte. Es gibt christliche Freiheit. Wir brauchen uns nicht kasteien. Gott ist ein Gott der Freude. Ich weiß, es ist sehr ärgerlich. Es ist sehr ärgerlich. Weiß ich, zumindest für einige. Hier in diesem Zusammenhang heißt es sehr positiv, Moment, Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus war, hörte er singen und tanzen. Also wenn er tanzen hörte, gehe ich mal davon aus, dass das Tanzmusik war. Also zumindest an dieser Stelle wird Tanzmusik sehr positiv dargestellt. Gut, das nur so mal am Rande erwähnt. Also es gibt Christen, die machen sich Grenzen, die sind enger, als Gott das möchte. Das ist hier die Trauer und der leidet unterm Christsein. Ne? So nach dem Motto, eigentlich schade, dass ich Adventist geworden bin. Ich meine, es ist ja die Wahrheit, ne? Aber wäre doch toll, wenn ich das erst später alles erfahren hätte. Dann hätte ich so richtig leben können. Hört ihr so irgendwie auch ein bisschen Neid, was sich der jüngere Sohn alles erlaubt hatte? Hätte ich ja auch gerne, aber ich war ja so vernünftig. Und der Sohn, der ältere Sohn, war immer beim Vater und hat den Vater überhaupt nicht verstanden. Und ich weiß nicht mehr, wer es sagte, vielleicht ist er der verlorene Sohn. Interessant ist, wenn man wieder ins Griechische, es heißt hier, der Vater lädt ihn ein, bat ihn, zum Fest zu kommen. Ja? Auch hier an dieser Stelle müsste man eigentlich genauer übersetzen, er bettelte ihn an, komm zum Fest. Also der Vater liebt nicht nur den jüngeren Sohn, sondern er liebt auch diesen älteren Sohn von ganzem Herzen. Und er möchte, dass er auch zum Fest kommt. Aber er zwingt ihn nicht. Bitte.
Ich muss jetzt noch etwas sagen. Und zwar zu dem Vers 25. Es steht bei mir, er hörte Musik und Reihe. Ich habe die alte Mutterversion von 1912. Ich stelle mir vor, dass das, was er im Hause des Vaters jetzt hört, fröhlich sein, an Musik und Reihe, dass das was anderes ist, als was wir hätte hören können, was der Sohn in der Fremde in anderen
Kann ohne weiteres sein. Kann ohne weiteres sein. Reigen ist eine spezielle Art des Tanzens. Ist hier in unseren Breiten weniger verbreitet. Ist korrekt. Aber mir geht es hier um diese Freude Gottes, Gott ist ein Gott der Freude. So. Jetzt hört Jesus auf zu erzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Geschichte ist irgendwo nicht fertig. Und ich möchte mit euch jetzt ein klein wenig, ich sag jetzt mal, überlegen. Ihr könntet wegen mir auch sagen, spekulieren, wie geht es weiter? Ich denke, ich möchte das in zwei Schritten tun. Ich denke, der erste Schritt liegt nahezu auf der Hand. Der zweite Schritt, da wird es spannend. Da wird es dann spannend. Also, stellen wir uns mal bitte die Situation vor. Da hinten das Fest. Hier der Vater und der Sohn. Das Gespräch ist gelaufen. Sie haben alles gesagt, was zu sagen ist. Was macht jetzt der Vater? Wir gehen jetzt ein Stück über die Geschichte hinaus. Ganz klar. Was macht jetzt der Vater? Nebenbei bemerkt, es hat einen Sinn, dass Jesus die Geschichte nicht weiter erzählt hat. Wahrscheinlich haben viele von euch auch schon eine historische Auslegung gehört und da liegt es begründet, warum Jesus hier nicht weiter erzählt hat. Ja? Aber was macht der Vater, wenn er alles mit seinem älteren Sohn beredet hat? Was macht er dann? Was meint ihr? Hat er beide Söhne für sich? Was tut er? Was tut der Vater? Was tut der Vater jetzt? Wartet er? Mhm. Okay. Bitte? Mhm. Mhm. Nein, er liebt, das ist ganz klar. Aber ich denke, wenn alles gesagt ist und wir uns das vorstellen, liegt es auf der Hand, dass der Vater zum Fest geht. Da gehört er hin. Jetzt kommt die spannende Frage. Und diese Frage kann man unterschiedlich beantworten. Wir können es nicht. Was macht der Sohn? Das steht nirgends. Wir könnten das historisch beantworten, aber das hilft uns an dieser Stelle nicht weiter. Der Sohn hat zwei Möglichkeiten. Er kann zum Fest gehen oder er kann draußen stehen bleiben. Die beiden Möglichkeiten hat er. Wir können nicht entscheiden, welche Möglichkeiten der einzelne Mensch, der Sohn in diesem Fall, hier macht. Und von dieser Stelle, an dieser Stelle auch wieder zwei Klassen von Menschen. Es wird Menschen geben, die in der Rolle des älteren Sohns sind und zum Fest gehen. Und es wird Menschen geben, die in der Rolle des älteren Sohns sind und nicht zum Fest gehen. Das sind also so, dass ich habe am Anfang gesprochen, dass es mindestens vier Klassen von Menschen gibt. Ja? Gut, aber beschäftigen wir uns mal, beschäftigen wir uns mal mit dem, stellen wir uns vor, der Sohn würde zum Fest gehen. Warum würde sich der Sohn, was wären die Kriterien, was wären die Kriterien für den Sohn, sich zu entscheiden, hineinzugehen oder draußen zu bleiben? Wie kommt der Sohn zu der Entscheidung, reinzugehen oder draußen zu bleiben? Was wären für ihn, für diesen Sohn, die entscheidenden Argumente oder die entscheidenden Empfindungen? Ja. Er soll seinen Bruder vergeben. Das ist der Knackpunkt. Und wenn geht er rein? Wenn er ihn vergeben hat. Und wenn bleibt er draußen? Wenn er nicht vergeben hat. Ja? Mhm. Ja. Dass er den Vater liebt und seinem Wunsch entspricht. Ja, ich denke, das ist
Ein Kriterium ist einfach auch, dass er merkt, ich verliere den
Ganz genau.
Und es könnte auch sein, dass er das allererste Mal merkt, mein Vater liebt mich ja. Ganz unglaublich. Er sagt mir nämlich, alles was mein ist, das ist dein. Das habe ich bisher ja noch gar nicht so gesehen.
An dieser Stelle, wir merken es, und ihr habt es schön gesagt, geht es um zwei Punkte. Es geht um die Liebe zum Vater und es geht um das Verhältnis des Bruders. Das sind die beiden entscheidenden Kriterien. Oder ich möchte es mal so formulieren, was ist größer? Die Liebe zum Vater oder die Abneigung dem Bruder gegenüber? Und ihr wisst selber, diese Frage wird in der Praxis unterschiedlich beantwortet. Es gibt Geschwister, die haben in der Gemeinde Schweres erlebt und bleiben in der Gemeinde, bleiben bei Gott, trotz alledem, weil sie Gott lieben. Und ich befürchte, jeder von uns kennt auch Menschen, die einmal in unserer Mitte waren und die wegen Menschen nicht mehr unter uns sind. Der Punkt, der hier deutlich wird, ist, die Gemeinschaft mit Gott geht über den Bruder. Wenn ich mein, ich sag's mal geschlechtsneutral, wenn ich meine Geschwister ablehne, lehne ich Gott ab, habe keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und wenn ich meine Geschwister annehme, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber ich glaube auch nicht, dass Jesus gescherzt hat, dass er einen Witz gemacht hat, als er formuliert hat, liebet eure Feinde. Denn spätestens an dieser Stelle kommen unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister und alle Menschen wieder hinein. Worüber haben wir heute gesprochen? Gott liebt alle Menschen. Er liebt dich, er liebt mich. Er geht uns nach, er lädt uns ein, er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Er wartet auf dich. Geh zu ihm, nimm die Vergebung an, so wie du bist. Gott hat deine und meine Schuld, er hat die Schuld aller Menschen auf sich genommen. Uns ist vergeben. Wir brauchen diese Vergebung nur anzunehmen. Dann wird sie wirksam für uns. Der Weg zu Gott geht über den Bruder. Wer sich von seinen Geschwistern trennt, der trennt sich auch von Gott. Anders formuliert: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott helfe uns dabei. Amen.